Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, Gott, der Schöpfer des Universums, hat am Anfang alles genial und vollkommen geschaffen. Der Mensch aber, ein intelligentes Wesen, das im Bilde Gottes geschaffen worden ist, hat sehr viele Einfälle und Empfindungen, mit denen er sich selbst, seine Mitmenschen und sogar unseren schönen und einzigartigen Planeten zerstört. Gott hat den Menschen mit einem Gewissen geschaffen. Eigentlich heißt das ein Mitwisser. Er registriert alles, was wir machen. Das Wort kommt sehr gut auf dem Englischen, conscience, also mit Wissen. Er registriert, was wir machen, und Gott hat dies in den Menschen eingepflanzt, damit wir nicht willkürlich und rabiat werden, sondern er korrigiert uns. Natürlich ist durch den Sündenfall, dass wir Sünder geworden sind, dass die Sünde in diese Welt gekommen ist, ist das Gewissen ziemlich beschädigt. Aber funktioniert noch. Bei manchen, die über ihn trampeln, weniger. Und bei denjenigen, die achten, gerecht zu sein, die Normen Gottes aufrechterhalten wollen, besser. Ja, heute will ich einen Text lesen, der uns zeigt, wozu der Mensch fähig ist, wenn er über sein Gewissen trampelt und ihn erwürgt. Ich lese dazu aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 14 bis 29. Markus Kapitel 6, ab Vers 14. Und der König Herodes hörte von ihm, von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Aber andere, es ist einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn, und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach um das Haupt des Johannes. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein, bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt des Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um der Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir sehen hier zwischenmenschliche und familiäre Beziehung. Das können wir nachvollziehen, weil wir eine Familie haben und weil wir Umgang mit Menschen haben. Und wir sehen hier, wie entartet ist das Gewissen von dieser Familie geworden ist. Das ist nur toxische, giftige Beziehung zwischeneinander gibt. Wir sehen hier erstens, das Gewissen meldet sich. Und zweitens, wie das Gewissen vergewaltigt wird. Und drittens, wie das Gewissen gebrandmarkt wird. Erstens, das Gewissen meldet sich. Das Gewissen von König Herodes Antipas. Glücklicherweise meldet sich das Gewissen bei den Politikern auch, hoffen wir. Also König Herodes Antipas, wer ist das eigentlich? Sein voller Name ist Antipas, der ist der Sohn des Herodes des Großen, der Kindermörder von Bethlehem. Er ist der Begründer dieser Dynastie. Er hatte 10 Frauen und hat viele Kinder gezeugt. 4 vor Christus starb er. Er regierte 41 Jahre und hatte das ganze Reich von Israel unter sich als König. Und es ist so, dass Herodes Antipas war ein Vierfürst. Als Herodes starb, gab es ein Testament, dass er sein Reich über seine 3 Söhne teilt. Das heißt, jeder von ihnen ist kein König, sondern ein Tetrarch, ein Vierfürst, einer, der über ein Viertelreich herrscht. Herodes Antipas herrschte als König im Norden in Galiläa und in Perea, das ist der Streife längs des Jordans, östlich von dem Jordan. Und es heißt hier, dass er hörte von Jesus Christus. Durch seine einzigartige missionarische Tätigkeit. Jesus ist überall gewesen, jeden Tag unterwegs, um zu predigen und um zu missionieren. Er hat Wunder gemacht, Heilungen. Er hat Tote auferweckt. Sein Ruf ging in ganz Syrien, wie wir lesen. Es heißt in Matthäus 4, und sein Ruf, der Jesu-Ruf, ging aus in das ganze Syrien. Das ist das gesamte Gebiet dort, was Palästina, Syrien, Phönizien oder Libanon enthält. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa, von dem 10-Städte-Gebiet Jerusalem und Judäa, jenseits des Jordans. Sogar von Tyrus und Sidon kamen sie zu ihm. Und ich finde es komisch, dass dieser König und Herrscher erst jetzt von Jesus hört. Vielleicht verfolgt er nur seine eigenen Interessen und Vorteile. Das Volk interessiert ihm wenig. Es ist wirklich so, dass Jesus sogar sagt, dass die Politiker, die regieren, die geben sich als Wohltuende, aber sie wollen nur an der Macht sein. Und jetzt die Menschen fingen an zu rätseln über diesen Jesus von Nazareth. Manche sagten, er ist Johannes der Täufer, der ist auferweckt worden. Johannes der Täufer war wirklich ein gewaltiger Prophet. Durch seine Tätigkeit als Vorbereiter für den Weg Jesu ist eine Erweckung in dem ganzen Land entstanden. Er ging in der Kraft und im Geist der Elia und hat gepredigt, mächtig gepredigt. Und offenbar dieser Herodes ist etwas beunruhigt. Sein Gewissen meldet sich, nicht direkt, ist getarnt. Und er sagt plötzlich, das ist Johannes, den ich enthauptet habe. Ich denke, dieses kaltblütige Mord, wie wir nachher das lesen, hat ihn nicht losgelassen. Vor allem, weil er erkannte, dass Johannes ein Mann Gottes ist. Er fürchtete ihn, er respektierte ihn. Und er hörte ihn vor allem gern zu. Sein Gewissen meldet sich leise. Und er möchte das verdrängen. Er spekuliert und hört die Gerüchte. Aber, liebe Freunde, er bekennt nicht seine Sünde. Wie der König David einst gemacht hat. Und kehrt um. Er will nur eine momentane Entlastung von dem Gewissen. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie du lebst, aber ich bin sicher, dass du weißt um das Gewissen und dass dieses Gewissen manchmal dich und mich zensiert. Er verharrt in der Sünde, kehrt nicht um, erkennt nicht seine große Sünde und gelangt zu der nächsten Stufe, dass das Gewissen vergewaltigt wird. Das Gewissen ist nicht stark, sondern je nachdem, wie wir damit umgehen, wird es schärfer oder wird gedämpft. Jetzt zunächst lesen wir, denn er, Herodes, hatte hingesandt, und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hat. Er beging Ehebruch. Er heiratete die Frau seines Bruders, obwohl er lebt. Das ist eigentlich so, dass der eine Bruder Philippus ging leer aus der Erbe. Es wurden nur 3 Söhne berücksichtigt, als Herodes der Große war. Und Herodes Antipas war König in Galiläa. Und dieser Philippus ging leer, aber er lebte als Prinz in Rom und war verheiratet mit dieser Herodias. Und jetzt ist es so, dass dieser König Herodes besucht seinen Halbbruder in Rom und verführt seine Frau. Er überzeugt sie einfach, dass sie ihren Mann verlässt, mit ihm geht. Und sie sagt ihm, okay, alles ist okay, aber du musst deine Frau scheiden. Und Herodias, sehr ehrgeizige Frau, die dachte, es ist besser, dass ich als die Frau eines Königs lebe in Galiläa, als in Rom nur mit einem reichen Mann. Und das gab riesige Probleme, Unruhe und sogar später Krieg, weil die frühere Frau von diesem Herodes war eine Prinzessin. Sie war die Tochter von dem Nabatäer, von dem König Aretas IV., der in der Stadt Petra herrschte. Er klaut sozusagen die Frau seines Bruders, weil sie ihm so gefallen hat. Und wir Männer sind sehr gefährdet an dieser Stelle und geht zurück mit ihr. Er begeht Ehebruch erstens und zweitens Inzest, weil es verboten war im Alten Testament, die Frau des Bruders zu heiraten, solange sie lebt. Und das ist genau, was Johannes ihm sagt. Es ist dir nicht erlaubt, nach Gottes Wort, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu nehmen. Johannes der Täufer war klar in seinen Worten. Heute ist alles so verwischt. Und er wagt das einem König zu sagen, der seinen Kopf abschneiden kann. So, und dieser Johannes der Täufer ist ein so großer Mann, dass Jesus sagt, unter den Frauen geboren, niemand ist größer als Johannes der Täufer. Er war eine seine Geburt war eine Gebetserhörung seiner Eltern, seiner alten Eltern, die steril und nicht mehr Kinder kriegen kommen. Und er wurde sogar im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er war ein Nazaräer, ganz für Gott, schon vor der Geburt, ganz für Gott auf die Seite geheiligt. Ich wünschte mir und uns, dass wir so ganz für Gott geheiligt sind und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen solche Prediger heute in unserer Zeit, die im Vollmacht das Wort Gottes unerschrocken sagen können, auch zu dem König. Es ist dir nicht erlaubt, auch wenn du König bist. Und nicht buhlen um den Gunst von Menschen. Antipas natürlich ärgerte sich, aber seine Frau noch mehr. Sie ist noch eitler als er. Für Herodes Antipas war das gefährlich, nicht nur persönlich, sondern politisch, weil er ahnte, dass sein ehemaliger Schwiegervater ihn angreifen will. Und das hat tatsächlich stattgefunden. Und er wollte im Innen und im Außen alles stilllegen. Und deswegen holt er den Johannes ins Gefängnis. Eine brisante politische und persönliche Situation für diesen Herodes. Er reagiert so anders als König David, als Nathan, der Prophet Nathan zu ihm kam und sagte, und du bist der Mann. Eine größere Gefahr geht von der Frau Herodias aus, denn wir lesen in Vers 19, die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte nicht. Antipas war ein Mann, ein Ehemann, vielleicht ein Pantoffelheld, manipuliert, gesehen von seiner Frau. Sie wollte Johannes ermorden, aber sie konnte es nicht. Und jetzt lesen wir unglaublich, was über diesen Mann gesagt wird im Vers 20. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit. Und er hörte ihn gern. Das ist unglaublich. Unglaublich, dass dieser König so einen Respekt vor diesem Johannes hat. Gerecht und heilig. Er beschützte ihn. Er ließ nicht zu, dass er umgebracht wird. Und es ist erstaunlich, dass er gerne ihn gehört hat. Und natürlich war er in großer Verlegenheit, wenn er mit ihm geredet, weil er erkannte seine Sündhaftigkeit, als er mit diesem Mann geredet hat. Aber er hat gehört, ich weiß nicht, wie lange er dort im Gefängnis war, wie oft sie zusammen waren, aber nichts hat sich geändert bei ihm. Liebe Freunde, es gibt Leute heute auch, die dauernd das Wort Gottes hören, aber sie bleiben die gleichen. Nichts ändert sich. Weder ihre Werte noch ihren Lebensstil. Und Herodias musste zwangsweise einen anderen Weg finden, wie sie ihren Willen durchsetzt. Und wartet auf eine günstige Gelegenheit, in der das Gewissen von Herodes gebrandmarkt wird. Das heißt, dann spürt er nichts mehr. Und das geschieht an einem Geburtstagsparty von Herodes. In Vers 21 ist diese Gelegenheit gekommen. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und dem Obersten und dem Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab. Das war üblich bei den Herodianern, dass sie so üppig Feste gefeiert haben. Das brauchen die Menschen, wenn sie irren leer, brauchen sie etwas Großes, um zu kompensieren für die Leere. Da waren alle die Großen von Galiläa, alle die mit Rang und Namen dabei. Und plötzlich in dieser Gesellschaft taucht die kleine Tochter von Herodias, Salome heißt sie. Wir lesen, plötzlich kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch lag. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Das war die Tochter von der ersten Ehe mit dem Halbbruder Philippus. Teenager, vielleicht 14 Jahre. Und das war unerhört. Auch damals für diese Leute, dass eine Prinzessin kommt und tanzt. In dieser Gesellschaft, wo die Männer angetrunken oder besoffen waren und obszöne Witze machen, wie es auch heute üblich ist. Die Stimmung war auf einem Höhepunkt. Das war eigentlich die Aufgabe. Für solche Tätigkeiten haben sie professionelle Prostituierten gebracht, damit sie sich amüsieren. Herodias ist völlig egal, was ihre Tochter macht. Hauptsache, ich kriege, was ich will. Die Eitelkeit befriedigen. Sie verkauft ihre Tochter, um ihren eigenen Willen, eigenes Ziel zu erreichen. Und sie wusste genau, wie sie ihren Mann manipulieren kann. Und gelingen hat. Ehrlich gesagt, sollten wir in unsere Ehen nachschauen, inwiefern manipuliert wird gegenseitig. Und nicht so schnell die Sache abtun. Der ahnungslose, arrogante, überhebliche Herodes Antipas saß ahnungslos schon in der Falle, bevor die Feier anfing. Er wollte angeben, groß tun, Lob und Ehre von den Menschen haben. Wer von uns will das nicht? Und er sagt, bitte, was du willst. Ich geb's dir. Und wahrscheinlich hat die ganze Meute ihre Zustimmung gegeben. Und hat er das fortgesetzt und er schwor, gab ein Eid. Auch wenn du die Hälfte meines Reiches verlangst. Dabei war er nur ein Vierfürst. Er wollte dem König, dem großen König von Persien, Ahasverus nachahmen oder Xerxes. der von Indien bis nach Äthiopien geherrscht hat, über 120 Provinzen. Er wollte groß machen, er wollte Eindruck machen. Er war dabei ein Diener und Vasall aus Gnaden Roms. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wie ihr das darüber empfindet, aber wie wir gesungen haben, die Ehre ist zentral für uns als Christen, ob wir unsere eigene Ehre suchen oder wirklich, wie wir gesungen haben, die Ehre Gottes und Jesu Christi. Diese Angeberei und Prahlerei, dass andere hoch von uns denken, nennt die Bibel die Hoffart oder die Prahlerei oder die Angeberei des Lebens. Man fühlt sich dann sehr wohl und erhaben. Und natürlich ist dieses Mädchen überfordert. Sie wird auch manipuliert, genau wie der Herodes. Die ist überfordert. Ja, was soll sie verlangen? Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Sie sitzt auch in der Falle ihrer Mutter. Sie ist ein Mama-Kind. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte das sagen, für uns, die Eltern sind. Wir müssen wirklich Gott um Licht in unseren familiären Beziehungen bitten, dass wir nicht unsere Kinder manipulieren, damit wir befriedigt sind. Sie geht zu ihrer Mutter um Rat, aber das hat dem Herodias so schon gemacht. Wusste alles, was geschieht. Ganz einfach, sagt er, bitte um den Kopf von Johannes, den Täufer. Man muss sich das vorstellen, was jetzt abgeht. Man kann nur staunen, was für eine Mutter und was für eine Tochter. Diese Begebenheit, sagt uns der jüdische Historiker Flavius Josephus, der um 100 nach Christus gestorben ist, dass das in der Festung Machaerus am nordwestlich vom Toten Meer stattgefunden hat. Was für ein Einfluss wir als Eltern, Väter und Mütter üben auf unsere Kinder, entscheidet. Ich sage das so, wir können unsere Kinder schon ihr Leben verderben, so wie wir jetzt hier sehen. Und das ist ein Joch, das man nicht so leicht abwerfen kann als Kind. Das begleitet vielleicht einem bis zum Tode, ohne zu wissen, was eigentlich sich abspielt. Der Apostel Paulus sagt, dass die älteren Frauen sollen die Jüngeren lehren, ihre Männer und Kinder zu lieben, unter anderem. Und ebenso die Väter haben ihre Verantwortung gegenüber den Kindern. Und inzwischen, wenn wir alles das vernehmen, was stattgefunden hat, können wir nicht mehr überrascht werden, was geschieht. Was die Herodias sagt, was die Salome, die ihre Tochter, macht. Und es heißt in Vers 25, interessant, die Worte zu betrachten, was wieder sie. Und sie ging sogleich, sofort, mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt des Johannes des Täufers gibst. Unglaublich. Unglaublich, welche Herzenshärte, wie das Gewissen völlig vergewaltigt worden ist. Dass sogar bei so einer Teenager kein Empfinden für Gerechtigkeit mehr vorhanden ist. Gib mir sofort den Kopf von Johannes, dem Täufer, auf diesem Tablett hier. Da muss man sich vorstellen, etwas dass sie dieses Tablett nimmt nachher. Und das Tablett ist voll Blut. Das Blut tropft noch von dem Kopf von Johannes dem Täufer. Und natürlich jetzt begreift der König, was passiert ist. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um der Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht zurückweisen. Er erkennt, wie sinnlos, wie dumm seine impulsiven Worte und große Sprüche sind und sein Eid. Es tut ihm leid. Und ich denke wirklich, das hat ihm sehr leid getan, weil er wusste, was für ein Mensch Johannes der Täufer war. Übrigens, er wurde traurig, dass wir das gleiche Wort in Griechisch wie Jesus im Garten Gethsemane. Es heißt, dass Jesus sehr traurig war, wurde und traurig bis zum Tode. Das ist dasselbe Wort, das hier gebraucht wird. Er kennt, meine Frau hat mich nur gebraucht. Schöne Worte machen, aber mich nur gebraucht. Für ihre Zwecke. Sinnlose Zwecke, eitle Zwecke, brutale Zwecke. Aber wir hören immer noch nichts davon, dass er irgendwie, dass ihm leid tut und dass er bekennt seine Schuld, dass er sich trennt und sagt, ich habe Falsches getan. Es ist so, dass die Traurigkeit der Welt zum Tode führt, nicht zum Leben. Welche tiefe, große Brutalität, wenn das Gewissen gebrandmarkt ist, dass er nicht mehr Unrecht registriert, sondern darüber hinweggeht, als wenn nichts passiert. Das Gewissen und das Herz verhärtet wie Stein. Interessant ist die Begegnung von diesem König Herodes Antipas mit Jesus Christus, als er gefangen wurde und Pilatus schickt ihm zu Herodes. Wir lesen in Lukas Evangelium Kapitel 23. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Wie oberflächlich, es geht nur um ihn. Sensation, Befriedigung der Gefühle und der Neugierde. Und er befragte Jesus mit vielen Worten, er jedoch antwortete nichts. Ich denke, Jesus wollte nicht seine Schuld noch vergrößern, indem er mit ihm darüber redet. Es war nicht Frechheit oder beleidigt sein. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzend behandelt haben und verspottet hatte, der Schöpfer der Welt, dieser kleine König, ein Vasall, geht mit ihm so um, warf er ihm ein glänzendes Gewand und sandte ihn zu Pilatus zurück. Und dann lesen wir, dass die Jünger von Johannes die letzte Ehre ihm erwiesen haben. Sie kommen, nehmen seinen Leichnam und begraben ihn. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie die Empfindungen sind jetzt momentan, wenn wir sowas hören. Welche große Tragödie ist es, wenn ein Mensch, wenn wir, wenn ich und du, unser Gewissen zur Ruhe bringen wollen. Wenn das Gewissen sich meldet, wir übergehen es, vergewaltigen das Gewissen und machen es tut. Dass man kein Empfinden für Unrecht, Schuld mehr hat. So, dass der Apostel Paulus im Gegensatz sagt er, dass er sich bemüht, ein reines Gewissen, ein gutes Gewissen in allem, was er tut und wie er lebt. Und dass manche haben auf ihr Gewissen nicht gehört. Und deswegen Schiffbruch im Glauben erlitten haben. Ich möchte jedem von uns flehen, dass wir unser Gewissen an Gottes Wort orientieren. Nehmen wir die 10 Gebote oder die Bergpredigt noch besser. Und dass unser Gewissen nicht stumpf wird, sondern dass wir leben, indem wir unser Gewissen gehorchen. Und unser Leben an Gottes Wort und Gebote orientieren. Amen.